Hallo und herzlich willkommen beim Apologetik-Projekt. Mein Name ist Dave, mich kennt ihr vielleicht schon, aber auch meine Nebensitzerin kennt ihr vielleicht schon, weil sie schon mal auf unserem Kanal war, Frau Dr. Lydia Jäger. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns ein Gespräch zu führen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich kann das Video oder die Videos, die wir mit Ihnen gemacht haben, nur empfehlen. Damals mein Kollege Simon hat das gemacht. Über Glaube und Wissenschaft. Also wer das nachgucken möchte, Link findet ihr in der Beschreibung von diesem Video zu unseren weiteren Videos mit Frau Dr. Lydia Jäger. Ich habe heute das Vergnügen, ein bisschen tiefer nochmal in dieses Thema reinzusteigen. Glaube und Wissenschaft oder vielleicht auf ein Spezialgebiet oder eine Spezialfrage in diesem Thema. Ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen bei diesem Thema Glaube und Wissenschaft, aber ich finde, dass es oft eher auf den Anfang der Bibel hinausläuft. Also in der Mitte der Bibel, jetzt wenn da irgendwo drin steht, die Erde hat vier Ecken oder sowas, da kommt man relativ schnell drauf, okay, ich meine, das ist bildlich gemeint, das ist metaphorische Sprache, vielleicht auch noch antikes Weltbild mit rein, aber okay. Aber gerade wenn wir in Genesis reingehen, die Schöpfung, die Erschaffung der Welt, da wird schon ein bisschen viel drüber gestritten, finde ich. Vielleicht erstmal die Anfangsfrage. Ist es wirklich so uneindeutig, dass man da heute noch so viel drüber diskutieren muss? Wie ist das zu verstehen, Genesis 1? Oder würden Sie sagen, naja, eigentlich ist das eine relativ klare Frage?
Ja, das stimmt. Über das Thema wird wirklich gestritten in unseren christlichen Kreisen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Frage einfach wichtig ist. Ja? Woher kommen wir? Ja? Wie ist die Menschheit entstanden? Das sagt ja schon noch etwas darüber aus, wer wir sind, ja? Was unsere Identität ist. Das andere, denke ich, gerade diese Uneinigkeit, wie man den Anfang der Genesis lesen soll, hängt ganz entscheidend mit der literarischen Gattung zusammen. Das ist, also da geht es wirklich um die Fragen, wie verstehe ich den? Ja? Verstehe ich den als einen relativ wörtlich zu lesenden historischen Text? Oder verstehe ich den mehr als so eine Art, können wir sagen, allegorische Darstellung über das Menschsein an sich, ja, was sozusagen in dem Fall wäre jetzt Adam und Eva, wären sozusagen der Mann und die Frau zu allen Zeiten, ja. Oder, und das ist jetzt meine Position, ja, so etwas im Grunde genommen dazwischen, ob ich sagen würde, das ist wirklich ein Text, der hat einen historischen Bezug, also da werden historische Begebenheiten behandelt. Das ist nicht nur so eine rein metaphysische Aussage. Und aber diese Texte verwenden ganz entscheidend auch Metaphern, Symbole. Da ist sehr viel auch Bildsprache mit drin in der Darstellung. Und das ist eine Gattung, die uns relativ unbekannt ist. Ja, wir kennen also sowohl natürlich die, sagen wir mal, Parabeln oder Märchen oder Mythen, so das ist uns bekannt. Wir kennen dann den direkten historischen, geschichtlichen Bericht, aber sozusagen, was beides kombiniert, das ist uns sehr ungewohnt.
Es erinnert mich sehr an den Begriff der Mythohistorizität. Ich glaube, den hat William Lane Craig geprägt in seinem Buch über den Historical Adam. Da nennt er diesen Begriff. Das scheint mir sehr ähnlich zu sein. Also eine Verbindung von mythischer Sprache und von faktischer, historischer Gegebenheit oder Sprache.
Es ist eine Gattung, die es in der Bibel eben sehr wohl gibt. Ja, also das eine Beispiel ist beim Propheten Jesaja, das Bild vom Weinberg. Ja, der Herr singt das Bild vom Weinberg und beklagt sich eben darüber, dass sein Weinberg nicht die richtigen Früchte bringt. Das ist eine Darstellung der Geschichte Israels. Ja, wir finden es beim Propheten Hesekiel, ja, die Schwestern Ohola und Oholiba. Wir finden es bei Jesus selbst. Ja. Man sagt in der Regel das Gleichnis, aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Gleichnis, es ist ein bisschen noch was anderes. Das Gleichnis von den untreuen Weingärtnern, ja, die eben nicht den Lohn bezahlen wollen, also nicht die, sozusagen den Erntegewinn dem Besitzer des Weinberges abgehen wollen und die stattdessen seine Boten eben schlagen, verspotten und dann sogar den Sohn steinigen. Jesus erzählt da die Geschichte des Volkes Israels, er erzählt seine eigene Geschichte, ja, aber das alles in Form einer Geschichte. Und in die Gattung würde ich zumindest 1. Mose 2 und 3 halt auch einstufen. Es geht wirklich um geschichtliche Ereignisse, aber sie verwenden sehr viel Symbolsprache.
Aber ist das nicht eine moderne Vorstellung dieser Texte? Also natürlich betreiben wir heute moderne Bibelwissenschaft und können vergleichende Literaturwissenschaft betreiben. Wir haben heute Zugang zu weltweiten Texten, was ja damals nicht möglich war. Und für viele scheint es vielleicht so, dass man sagt, naja, jetzt haben wir eine moderne Bibelwissenschaft, eine moderne Literaturwissenschaft und machen plötzlich diese Kategorien auf. Aber dieser Text wird ja seit 2000 Jahren von Christen gelesen und ich meine, Genesis wird schon wesentlich länger gelesen. Ist das nicht einfach modernes Denken, dass wir jetzt sagen, okay, dann legen wir in der Bibel diese Kategorien mal fest und vielleicht haben aber die meisten Christen in den letzten Jahrhunderten gesagt, nee, das ist einfach der biblische Text und den nehmen wir für bare Münze. Wie würden Sie darauf antworten, ob das jetzt einfach eine moderne Sache ist oder ob das wirklich dem Text auch in seiner Historizität und in seiner auch damaligen Lesart gerecht wird?
Das ist eine echte Frage, weil natürlich die Gefahr immer ist, die biblischen Texte quasi mit unserer Brille zu lesen, ja, und sozusagen das in den Texten zu finden, was wir da auch finden wollen. Von daher ist es gut, auch zu gucken, wie haben denn vorhergehende Generationen von Christen die Texte gelesen. Entscheidend natürlich für ein bibeltreues Schriftverständnis ist zu sehen, wie haben denn die späteren biblischen Autoren die Texte gelesen. Natürlich ist da auch wieder dann die Diskussion, wie versteht man dann wieder die Referenzen die Rückbezüge, ja, auf den Genesis-Text. Aber das ist eigentlich die ganz entscheidende Frage. Und es stimmt natürlich, ich sollte nicht hingehen sozusagen mit unseren modernen Kategorien und dann sagen, der Text muss aber dies oder das sagen. Ja? Oder zu sagen, aber die Naturwissenschaft hat bewiesen das und die Bibel kann dem ja nicht widersprechen. Und damit lege ich sozusagen im Vorhinein fest, was die Bibel denn sagen darf und was sie nicht sagen darf. Das ist sicherlich eine echte Gefahr. Es gibt aber auch die gegenteilige Gefahr, ja, zu sagen, die Bibel darf ja auf keinen Fall mit dem übereinstimmen, was ich in den Naturwissenschaften vielleicht erst seit kurzem weiß. Und ich muss da auf jeden Fall, um wirklich bibeltreu zu sein, etwas finden, was der heutigen Naturwissenschaft widerspricht. Und das Argument, so seltsam es vielleicht klingt, ist mir durchaus auch begegnet, dass Menschen auch gesagt haben, ja, aber ihre Art Genesis zu lesen, dann verschwindet ja der Widerspruch mit der Naturwissenschaft. Und das war automatisch ein Argument gegen diese Lesart. Ich würde sagen, nein, wir müssen erstmal den Text dafür lesen, was er ist, versuchen, soweit als möglich in dem historischen Kontext ihn zu lesen und dann zu sehen, was ist die entsprechende literarische Gattung.
Gerade bei Genesis 1, aber auch in den insgesamt ersten Genesis-Kapiteln, würde ich sagen, dass diese Gefahr zu großen Problemen führt. Gerade die Gefahr der Exegese und Eisegese. Also das ist ja so ein bisschen die Thematik jetzt. Ne? Lese ich meine, das haben Sie eben gesagt, meine moderne Brille, setze ich die auf die Bibel drauf oder nicht? Mein Eindruck ist, dass das ein großer Vorwurf ist auch an Christen, dass man sagt, keine Generation vor euch hat bestimmte Dinge wissenschaftlich geglaubt und sie haben die Bibel gelesen und plötzlich kommt eine naturwissenschaftliche Erkenntnis und Christen sagen, ja, das sagt die Bibel schon immer. Das haben wir jetzt auch gefunden in der Bibel. Ne? Das steht ja da drin, das wussten wir eigentlich schon immer, aber keiner hat es davor gesagt. Das heißt, hier kommt ja relativ schnell ein Vorwurf der Eisegese, naja, ihr legt halt Genesis so aus, also besonders Genesis 1 bis 11 zum Beispiel, weil das ja so eine große Frage ist in der Literaturgattung, ihr legt das halt so aus, wie der aktuelle Forschungsstand ist. Wie lässt sich dieser Konflikt lösen? Oder lässt sich wirklich eine Basis finden, in der man sagen kann, nein, ich lese Genesis tatsächlich so, wie Genesis gemeint ist? Oder muss man sich nicht immer den Vorwurf gefallen lassen, naja, ehrlich gesagt, lese ich das immer nachwirkend, wenn irgendwelche Wissenschaftler was rausgefunden haben?
Die Gefahr ist sicherlich da. Sie ist real und die muss uns ständig begleiten eigentlich als Frage, als Warnung. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es durchaus solide Hinweise gibt, auch auf die literarische Gattung und im Text selbst. Und vielleicht sollte ich einfach mal ein paar Dinge nennen, konkret im Text, die mich überzeugen. 1. Mose 1, ich bleibe mal bei den Schöpfungstexten, also 1. Mose 1, 1. Mose 2 und 3 sind nicht genau die gleiche Gattung. Man merkt das, denke ich, sobald, wenn man es liest, ja, dass es unterschiedlich ist. 1. Mose 1, könnte man sagen, ist entweder, ja, eigentlich eine poetische Prosa, ist irgendwo so zwischen Prosa und Poesie. Man hat unheimlich viel Wiederholungen, man hat Wortspiele. So, im Hebräischen kann man sogar zeigen, dass sogar die Wörter abgezählt sind. Gerade diese sieben Schöpfungstage und die sieben Worte auch Gottes, ich glaube es sind sieben, ich muss nochmal nachgucken, ob sieben oder zehn Worte sind. Auf jeden Fall, da passt alles genau auch zueinander. Ja? Und das ist ganz eindeutig ein Text, der wirklich ganz genau bearbeitet worden ist. Das ist nicht ein Polizist, der da irgendwie einen Augenzeugenbericht stenografisch erfasst.
Geht ja auch gar nicht, weil es war ja kein Mensch da.
Ja, aber das ist wirklich ein Text, der ganz genau auch bearbeitet worden ist. Und damit kann man schon irgendwo denken, ja, wahrscheinlich ist da auch sehr viel auch an Symbolik oder an auch einer bewussten Darstellung, auch mit einem sehr großen theologischen Inhalt drin. 1. Mose 2 und 3 ist jetzt eigentlich das, was ich sagte, dieses, könnte sagen, eine historische Allegorie, wenn man den Begriff benutzen will, ja, dass eben es um geschichtliche Tatsachen geht, die aber mit sehr viel Bildsprache dargestellt werden. Und was ich besonders interessant finde, und das ist im Übrigen das Argument, was meine Art, 1. Mose 2 und 3 zu lesen, zum Kippen gebracht hat, ja, das ist wirklich das Argument, was mich überzeugt hat, dass es Texte in der Bibel gibt, die 1. Mose 2 und 3 symbolisch auslegen. Das Sprüchebuch, ja, da findet man den Baum des Lebens wieder. Der Baum des Lebens im Sprüchebuch ist aber die Weisheit. Wir finden bei Hesekiel ein Aufgreifen der Paradiesgeschichte, aber die Bäume sind jetzt Edelsteine geworden und das Paradies ist auf einem Berg. Gut, da könnte man noch sagen, ja, vielleicht ist das auch in 1. Mose 2, das ist noch eine Art, wie man den Text lesen kann, auch wenn es nicht ganz so explizit ist, aber es geht ja, große Flüsse kommen ja aus dem Paradies heraus. Gut, da könnte man sagen, das entspricht nur 1. Mose 2, aber zum Beispiel die Edelsteine, das ist eindeutig eine gewisse Freiheit, die Ezekiel hat, in der Art, diesen Text zu lesen. Offenbarung 12, ja, die alte Schlange, ja, die Schlange, die er von Urzeiten so daher kennt, der Teufel, ja, der Satan. Das heißt, die Offenbarung liest die Schlange als Symbol des Teufels. Der Baum des Lebens übrigens erscheint wieder im Paradies und im neuen Jerusalem. Ne? Wo war der die ganze Zeit zwischendurch? Ich habe mich das schon als Teenager gefragt. Wo ist das Paradies eigentlich gewesen, dass man das auch nicht wiederfindet? Dann habe ich mir irgendwie überlegt, ja, wahrscheinlich hat die Sintflut das einfach sozusagen ertränkt. Aber es ist interessant, wenn man den Text liest, das war jetzt nur meine Erklärung als Teenager, die ich heute auch nicht mehr so sehen würde. Aber das ist einfach eine Frage, die lässt der Text nicht zu. Ja, sozusagen, in welche Richtung muss ich denn laufen, um vielleicht wieder zum Paradies zu kommen, um vor den Toren zu stehen? Das ist eine Frage, die der Text nicht zulässt. Im Übrigen der Cherub, der vor dem Paradies steht, interessanterweise, den Cherub gibt es sonst nur in den bildlichen Darstellungen im Tempel, in der Vision bei Hesekiel, aber es gibt keinen Bericht, der eindeutig geschichtlich ist, wo ein Cherub erscheint. Im Gegensatz zu Engeln, ja, Engel, der Engel Gabriel und so, der erscheint Maria, Engel begegnen Abraham. Das heißt, die erscheinen wirklich so in unserem Raum und Zeit. Der Cherub ist, ich denke, sobald das im Übrigen ein damaliger Leser, der hat sofort an die Stiftshütte und an den Tempel gedacht. Ja? Damit hat er verstanden, das Paradies ist eigentlich der Ort der Gegenwart Gottes. Das ist eigentlich ein Tempel, ja, da hingebaut. Und hey, das sind Indizien im Text selbst. Ich nenne noch mal einen weiteren Indiz, was die Tage angeht. Das ist ja auch eine ganz umstrittene Frage. Im Johannesevangelium, Johannes 5, heilt Jesus ja am Sabbat. Und um sich zu verteidigen, sagt er, der Sohn macht nur das, was er den Vater machen sieht. Ja, und das heißt, der Sohn arbeitet am Sabbat, Ergo, der Vater arbeitet am Sabbat, ja, oder nicht ergo, sondern genau, das ist die Begründung, ja, warum der Sohn am Sabbat arbeiten kann. So, jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, okay, das heißt einfach, dass Gott sowohl werktags wie sabbats arbeitet, ja. Aber ich meine, der Sabbat ist ja sehr wahrscheinlich der Sabbat aus 1. Mose, aus dem ersten Schöpfungsbericht, das ist Beginn 1. Mose 2, ja, also dieser siebte Tag, der in dem Text auch überhaupt kein Ende hat. Interessanterweise bei den ersten sechs Tagen heißt es ja immer Abend und Morgen, ja, der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Aber der siebte, da kommt nicht Abend und Morgen. Und da versteht man auf einmal, ja, der hat ja gar keinen achten Tag. Das heißt, der siebte Tag, und nach Johannes 5 ist das die Art, wie Jesus den Text gelesen hat, umfasst die gesamte Menschheitsgeschichte. Und Gott handelt eben auch in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, es gibt im biblischen Text selbst Hinweise darauf, dass eine strikt wörtliche Auslegung dem Text überhaupt nicht angemessen ist.
Aber ist der Text da wirklich so homogen? Also, ich könnte jetzt erwidern zum Beispiel der Römerbrief, Paulus in seiner Gegenüberstellung zwischen Jesus und Adam, der gefallene Adam, wo man jetzt sagen könnte, okay, ist das jetzt historisch oder wie viel Mythos ist dabei, wie viel Bildsprache ist dabei? Aber wir sind uns vermutlich einig, dass Jesus keine mythische Figur ist, sondern dass er eine historische Person war. Und den legt Paulus da. Paulus sagt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er hat die Befreiung gebracht und stellt ihn aber in einen direkten Kontrast zu Adam. Also Sie haben jetzt verschiedene bildliche Auslegungen genannt, aber würde das bedeuten, dass die Bibel selber sich da gar nicht so sicher ist? Ob der Text jetzt wörtlich zu verstehen ist als historischer Bericht oder sagen manche biblische Autoren, naja, wir sind halt zum Beispiel hebräisch denkend geprägt und gehen eher von einer Bildsprache aus und die griechisch geprägten Menschen, so wie Paulus zum Beispiel in einer römischen Kultur, der sagt, nee, wir sehen das erstmal als Faktenlage.
Ja, ich glaube, der ganze Widerspruch, den man aufbaut zwischen hebräischem Denken und griechischem Denken, das ist ja, eigentlich ein theologischer Mythos, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich denke, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Auch der hebräische Mensch hat sich für Geschichte interessiert, für Fakten interessiert. Ganz eindeutig, ja. Ich meine, gut, die Königin von Saba, ja, ist gekommen, um zu gucken, ob Salomon wirklich so weise ist, wie man ihr das erzählt hatte. Die war wirklich an Fakten interessiert. Salomo offensichtlich stellt sich ja auch diesem Test. Und natürlich, Jesus ist keine mythische Figur und der Kontrast wird, ein Kontrast, Vergleich und Kontrast wird hergestellt in Römer 5 bei Paulus. Und für mich ist im Übrigen Römer 5, ich denke, der entscheidende Text, der mich daran hindert, den Anfang der Genesis im Sinne eines reinen Mythos auszulegen. Ja, also im Sinne von Adam ist einfach der Mensch. Ja, weil in dem Text, also nicht nur wegen des Vergleichs zu Jesus, sondern auch, weil Paulus hier unterscheidet zwischen der Sünde Adams und derer, die nach ihm gesündigt haben, ja, also bis nach Mose, ne, da ist ja noch, ist ja interessant, warum ist ihm das so wichtig, diese Gruppe zwischen Adam und Mose? Aber er unterscheidet eindeutig zwischen Adam und den anderen Menschen, die nach ihm gesündigt haben. Das heißt, für mich ist Römer 5, also ich habe verschiedene Auslegungen zu dem Text gelesen, aber mich hat keine überzeugt, die mir gezeigt hätte, dass Paulus was anderes gedacht hätte, als dass Adam ein historisch existierender Mensch gewesen ist. Und wenn man jetzt ein bibeltreuer Christ sein will, dann heißt das auch okay, wenn das Paulus so nicht nur persönlich geglaubt hat, sondern sogar in seinem Brief geschrieben hat, dann ist das verbindliches Wort Gottes und dann ist das die richtige Auslegung von 1. Mose 2 und 3. Ist das ein Widerspruch zu dem, was ich bislang gesagt habe? Nein, das heißt einfach nur, dass es eben wirklich nicht rein symbolisch ist, ja, sondern es geht wirklich um historische Gegebenheiten. Und dann muss man eben ganz konkret auch nachgucken, was ist sozusagen eine symbolische Darstellung, aber was ist auch die geschichtliche Wirklichkeit, die dadurch dargestellt wird. Und ich denke, gerade jetzt aufgrund der Grundlage eines Textes wie Römer 5, sage ich deshalb, Adam, ja, das war ein Mensch, ja, also ein real existierender Mensch. Und damit eben kein Mythos.
Hm. Jetzt würde ich hier nochmal den Bogen schlagen zu dem, was ich vorher als einen möglichen, ja, eine mögliche Anklage erhoben habe. Also, Sie machen jetzt sehr klare Unterscheidungen zu sagen, okay, wir haben jetzt Genesis 1, da haben wir eine Gattung, wir haben Genesis 2 und 3, wir versuchen die Texte zu verbinden. Nur das machen ja andere Theologen auch und kommen zu anderen Ergebnissen. Und wenn ich das jetzt bei allen biblischen Texten mache, wenn ich jetzt alle möglichen biblischen Texte in dieser Form anschaue, dann kann vielleicht für den einen oder anderen, der das auch jetzt hört oder sieht, die Frage kommen, ja okay, aber wenn ich das mit jedem Text der Bibel mache, dann weiß ich am Ende gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also wenn der eine mir sagt, ja, das ist historischer, der andere sagt, nee, das ist eher Mythohistorizität, der andere sagt, nee, das ist nur Allegorie und das mache ich jetzt nicht nur bei Genesis 1, 2 und 3, sondern ich mache bei 4, 5, 6, 7, 8 weiter und gehe bis in die Offenbarung rein, haben wir dann überhaupt noch eine Grundlage zu sagen, ja, wir können die Bibel wirklich aus sich selbst heraus verstehen? Oder ist es dann nicht tatsächlich so, dass wir eine Eisegese betreiben müssen auf Basis der historischen Fakten, die wir halt aktuell haben und auf Basis der Naturwissenschaften, die wir gerade haben?
Erstmal würde ich sagen, keiner kann der Frage der Interpretation ausweichen. Das heißt, selbst wenn ich sage, ich nehme die Bibel wörtlich, das ist eine Interpretation. Ja, das ist eine Entscheidung. Ja. Und das ist einfach damit verbunden, dass wir als Menschen verantwortlich sind für unser Handeln, für das Verstehen von Gottes Wort und dass wir auch darauf zu antworten haben. Diese Verantwortung kann ich nicht ausweichen. Auf der anderen Seite brauche ich auch, und diese Verantwortung nicht zusammenzubrechen. Ja. Denn ich lese die Bibel ja in Gegenwart des Autors, ja, nicht in seiner Abwesenheit. Hm. Das ist ein Begriff, weiß nicht, bei Jacques Derrida spielt das eine Rolle, ja, wo er sagt, der Autor, der schreibt und dann zieht er sich zurück und dann liest der Leser sozusagen den Text und interpretiert ihn halt so, wie er es dann gerade eben kann und versteht. Und damit eben die vielfachen Bedeutungen. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass Gottes Geist ja immer noch am Wirken ist. Das heißt, wir lesen den Text, auch den biblischen Text, eben gerade in Gegenwart des Autors, in Gegenwart des göttlichen Autors. Das heißt, unsere Verantwortung ist real und wir müssen versuchen, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, hätte ich mal gesagt, auch den Bibeltext zu lesen. Aber wir sind ja nicht alleine. Ja? Der Heilige Geist kommt uns ja zur Hilfe. Und wir sind auch nicht alleine, weil wir es ja doch in der Gemeinschaft auch der Kirche lesen, der gesamten Christenheit. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber da gibt es ja so viele Meinungen und was soll ich denn jetzt, wem soll ich denn jetzt glauben? So einfach ist es dann nicht. Ja, wir haben auch nicht diese sozusagen das irgendwie das Magisterium, das uns sagen würde, das ist jetzt die wirkliche Auslegung. Wobei in dem Fall muss man ja auch noch die Worte, ja, die vielleicht von der Kurie in Rom gesprochen werden, die muss man ja auch wieder interpretieren. Das heißt, das Problem ist eigentlich nur ein Niveau wegverlagert. Aber natürlich, ich lese diesen Text ja nicht alleine und ich lese ihn eben auch mit anderen Christen zusammen, schon allein in der Ortsgemeinde, aber eben auch im Sinne der Kirchengeschichte, ja, mit verschiedenen Kommentatoren. Auch da muss ich dann natürlich auswählen, welche Kommentatoren erscheinen mir denn vertrauenswürdig, welche haben einen guten Ansatz. Ja, da werde ich natürlich auch auswählen. Ja. Aber ich kann doch das Vertrauen auch darauf haben, dass Gott mich auch nicht einfach völlig nur ins Blinde laufen lässt. Jetzt würde ich natürlich schon auch nochmal sagen, die Texte zu Beginn der Genesis, also zu Beginn der Bibel, stellen auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung an die Interpretation. Ich habe andere Beispiele genannt, wo ich die gleiche literarische Gattung sehe, ja, also eine, ich sag mal, historische Allegorie, andere Begriffe werden auch verwendet. Diese anderen Beispiele sind in der Regel nicht umstritten. Ja? Gleichnis der untreuen Weingärtner, da gibt es eigentlich keine Debatte drüber, da wären alle mit einverstanden. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, was Nathan, ja, David erzählt, die Geschichte vom reichen Mann und dem Lamm. also reicher Mann, armer Mann und dem Lamm, das eben geschlachtet wird. Und da kann man sich auch fragen, warum ist das bei diesen anderen Texten nicht so strittig? Deshalb nicht, weil ich sowohl den direkten historischen Bericht habe und die mehr bildliche Darstellung. Ja, das ist gerade bei dem Beispiel von der Geschichte von Nathan, hat man sozusagen erst das eine, erzählt erst die Geschichte dem Nathan und dann kommt die Auflösung. Ja, und es jetzt bei 1. Mose, in den ersten Kapiteln des 1. Mosebuches, habe ich nicht den parallelen historischen Bericht. Und ich glaube, dass das viel auch zu dieser Unsicherheit beiträgt, dass ich da dann wirklich entscheiden muss. Habe ich da jetzt sozusagen diesen direkten, wörtlich zu verstehenden historischen Bericht oder habe ich einen historischen Bericht, der Bildsprache verwendet? Und da ich nicht beides habe, ist diese Entscheidung schwieriger als für andere biblische Texte.
Ich glaube, wir könnten da sehr, sehr lange noch über diese Frage sprechen. Sicher können wir das hermeneutische Thema hier nicht in der vollen Weisheit abhandeln, ja, nicht nur weil wir begrenzt sind, sondern auch weil das zu viel Zeit brauchen würde. Aber eine Frage hätte ich doch noch. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt Texte, die sind eindeutiger und die sind auch literarisch eindeutiger festlegbar, aber gerade Genesis 1, 2, 3, vielleicht auch weitere, die sind so schwierig. Haben wir dann überhaupt einen Mehrgewinn aus diesem Text? Was würden Sie, vielleicht auch aus einer persönlichen Perspektive, was würden Sie sagen, gibt uns Genesis 1 dann?
Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich meine, der erste Satz der Bibel, ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser erste Satz führt uns in eine ganz andere Welt hinein. Ja, wenn ich wirklich verstehe, was das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ändert alles, ja, auch in meinem Leben. Und ich hab ein Buch dazu geschrieben, ja, als Mensch in Gottes Welt, wo ich über, ja, den Anfang von Genesis eben schreibe und wo ich ganz bewusst gesagt habe, ich will ein ganzes Buch zu dem Thema schreiben, ohne auf die Frage der Diskussion Beziehung zu naturwissenschaftlichen Entstehungstheorien, ja, Evolution, das kommt da einfach nicht drin vor, sondern es geht darum, was ändert das für mein Leben, zu glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und es ändert alles. Es bedeutet, dass ich alles, was ich habe, wirklich Gott verdanke. Das heißt, ich kann mein ganzes Leben als Geschenk leben, in der Dankbarkeit. Ich darf wissen, dass ein Projekt, ein Plan dahinter steht. Ja, jemand hat diese Welt gewollt. Jemand hat mich gewollt, auch ganz persönlich. Ja, ich lebe auch in einer Welt, deren Gesetze ich nicht erschaffen habe. Hannah Arendt hat das mal gesagt, der Totalitarismus entsteht eigentlich dadurch, dass der Mensch selbst der Schöpfer sein will. Ja, er will alles selbst bestimmen. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich kann, gerade wenn ich die Schöpfung verstehe, das auch als gut ansehen, dass ich in einer Welt lebe, deren Gesetze ich nicht gemacht habe. Ich begreife, dass ich Grenzen habe und es ist gut. Ja? Ich darf Grenzen haben, ich darf mich auch annehmen. Ich darf mich auch annehmen als Mann, als Frau. Ja? Gerade die ersten Kapitel der Genesis sagen auch sehr viel zum Thema Sexualität, ja, zum Thema Ehe, zum Thema Kinder, zum Thema Nahrung. Ja? Das sind zum Thema Ruhe, ja. Sabbatruhe, ja, der Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Das heißt, es sind Texte, die sind ganz entscheidend für mein menschliches Leben. Und ich finde es so schade, dass wir häufig uns an dieser Frage festbeißen, ja, so Schöpfung oder Evolution, ja, oder eben Schöpfung und Evolution, und dann wird darüber gestritten, und wie lange waren denn noch die Tage? Waren es 24 Stunden? Waren es Zeitepochen? Gehört das mit zu dieser ganzen mehr, ja, bildlichen Ausgestaltung? Und das sind alles wichtige Fragen. Aus meiner Sicht gibt es auch gute Argumente, ja, für eine gewisse Position. Es ist nicht alles nur im Wagen. Aber darüber dürfen wir doch nicht vergessen, über dieser ganzen Auseinandersetzung, worum es in dem Text wirklich geht. Da geht es wirklich darum, ein ganz anderes Weltbild zu entwerfen, ein ganz anderes Menschenbild. Und das ist bis heute ganz entscheidend und prägend.
Also das finde ich sehr ermutigend und würde ich so ein bisschen als Fazit nehmen. Vielleicht auch jetzt für diese nicht alles umfassende, aber vielleicht hoffentlich doch interessante Folge. Wenn selbst jemand in ihrem Fall die Physikerin ist und Theologin, sagen kann, ich beschränke mich in diesem Text nicht auf diese eher naturwissenschaftlich angehauchte Frage, dann sollte das ja Grund zum Anlass geben, zu sagen, aha, dann muss man vielleicht als Laienleser, sage ich mal, das auch nicht tun, sondern muss diesen Text auch aus verschiedenen Perspektiven oder darf diesen Text aus verschiedenen Perspektiven sehen und für sich annehmen und muss nicht verharren in dieser Frage, ist das die einzige Frage, die dieser Text beantworten will, wie diese Welt entstanden ist. Damit würde ich, glaube ich, diese Folge schließen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Jäger, für Ihre Gedanken, für Ihre Zeit und hoffe, dass auch ihr als Zuschauer oder Zuhörer einiges mitnehmen konntet. Ihr könnt gerne in Kommentaren Fragen oder Anmerkungen dazu hinterlassen. Es ist sicher trotz dieser Folge, wir haben es fast geschafft, das Problem zu lösen, aber es bleibt natürlich weiterhin ein kontroverses Thema und dürft ihr da gerne austauschen in den Kommentaren. Ihnen vielen Dank, Frau Dr. Jäger, und alles Gute.
Ja, danke für das Gespräch.